Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Antran im Studio, ich grüße Sie. Eine Stunde. So lange hat es am Wochenende gedauert, bis eine Covid-19-Patientin in der Oberlausitz in eine Klinik mit freien Kapazitäten gefahren werden konnte. Seit heute gilt in Sachsen der Lockdown, doch schon jetzt fehlen in sächsischen Kliniken Personal und freie Betten. Über die angespannte Situation gleich mehr. Wie hat der Einzug der AfD die Redekultur in den Parlamenten verändert? Eine Studie des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache hat die Debatten im baden-württembergischen Landtag untersucht. Wir sprechen gleich mit der Macherin der Studie. Und was tun gegen die Einsamkeit? Gerade für alleinstehende Seniorinnen und Senioren in der Pandemie ein Thema. Eine Initiative aus Trier versucht, Menschen telefonisch zu vernetzen. In Sachsen gilt schon heute, was auf andere Bundesländer erst ab Mittwoch zukommt: der Shutdown. Geschäfte müssen schließen, Kitas auch, Schulen wechseln in den Fernunterricht und in einigen Fällen gibt es sogar lokale Ausgangsbeschränkungen. Die Politik im Freistaat reagiert damit auf die seit Wochen rasant steigenden Neuinfektionszahlen. Zur Erinnerung, Ziel des Lockdowns ist es, den Inzidenzwert auf 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche zu drücken. Erst dann sei eine geregelte Kontaktnachverfolgung für die Gesundheitsämter wieder möglich. In ganz Deutschland liegt der Wert derzeit bei 176, in ganz Sachsen bei rund 390 und im Landkreis Bautzen bei über 640. In sächsischen Krankenhäusern spitzt sich die Lage zu. Über die Situation im Freistaat spreche ich jetzt mit Friedrich München von der Krankenhausgesellschaft Sachsen. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr München, ist die Situation in sächsischen Krankenhäusern noch unter Kontrolle?
Ja, also bis jetzt haben wir sie noch einigermaßen unter Kontrolle. Es ist sehr unterschiedlich. In Leipzig haben wir noch freie Kapazitäten. Aber wenn man so sieht, wie es in Ostsachsen aussieht, in Bautzen, Görlitz, Meißen, Sächsische Schweiz oder wenn man auch Zwickau oder Erzgebirge sieht, da ist die Situation doch sehr angespannt, weil wir da hohe Infektionszahlen haben. Insgesamt haben wir zurzeit in Sachsen stationär 2700 Patienten, die also stationär betreut werden. Und man muss sich das so vorstellen, das ist also eine Betreuung mit erheblichem, auch personellen Aufwand. Wenn jemand, wenn eine Pflegekraft einen Patienten betreut, dann muss er eigentlich nach 4 Stunden ausgewechselt werden, weil er unter Vollschutz arbeitet. Und da sehen Sie schon, dass es doch einen erheblichen Mehraufwand hat.
Wie ist die Situation in Sachsen so prekär geworden?
Ja, also wir waren noch ein bisschen überrascht, dass diese Zahlen jetzt so gestiegen sind. Wir haben eigentlich ein gutes System in Sachsen. Wir haben also die drei großen Krankenhäuser, die zwei Universitätskliniken und das Klinikum Chemnitz, die die Situation in den einzelnen Regionen koordinieren, auch die Versorgung koordinieren. Es war schon ein gewisses Überraschungsmoment, dass wir jetzt so hohe exponentielle Zahlen haben. Woran das liegt, ist schwer zu sagen. Es ist aber insbesondere in Stadt-Land-Gefälle zu beobachten. In Sachsen haben wir nur eine Inzidenz von 140, in Bautzen, wie Sie schon sagten, über 600. Das ist sehr unterschiedlich in den Regionen. Also es ist tatsächlich hier ein Stadt-Land-Gefälle zu beobachten.
Was fehlt Ihnen?
Was fehlt uns? Uns fehlt insbesondere Personal. Wir haben auf dem Arbeitsmarkt können wir kein Personal akquirieren, weil es da kein Personal gibt. Wir können auch nicht Intensivpflegekräfte beliebig vermehren, weil die eine Ausbildungszeit von 2 Jahren haben. Also die Personalnot ist doch schon sehr groß. Die ist auch bedingt, weil wir viele krankheitsbedingte Ausfälle haben beim Personal, also Personal, die selbst an Covid erkrankt sind oder an anderen Erkältungskrankheiten, Personal, das sich selbst in Quarantäne befindet, weil sie Kontakte hatten oder weil ihre Angehörigen Kontakte haben. Und jetzt kommt natürlich auch noch die Schul- und Kitaschließung hinzu. Da gibt es zwar eine Kita-Notbetreuung, aber das wird die Personalsituation auch nochmal verschärfen.
Sie haben es bereits erwähnt, die Belegung der Betten wird zentral geregelt. Ich hatte gehört, dass Sie auch überregional schon nach Lösungen suchen. Wie ist der Stand da?
Ja, also es gibt ja das sogenannte Kleeblattprinzip, das hat die Bundesregierung erfunden. Also es gibt verschiedene Cluster in Deutschland, hier im Osten Deutschlands ist es Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg und Berlin, die sich gegenseitig aushelfen, wenn es also Überbelegungen in den Krankenhäusern gibt, finden schon Verlegungen statt zwischen Brandenburg und der Lausitz. Ich weiß auch, dass also in Sachsen-Anhalt auch Krankenhäuser bereitstehen und auch, wenn es tatsächlich zu Kapazitätsproblemen in Sachsen kommt, da auch entsprechend Patienten übernehmen würden. Was allerdings auch ein Problem ist, die Transportkapazitäten. Man muss die Patienten in besonders gesicherten Krankentransportwagen transportieren. Man muss auch, wenn man Hubschrauber nimmt, der muss also extra nur für Covid-19-Patienten verwendet werden und da sind die Transportkapazitäten eher begrenzt, sodass wir zurzeit versuchen, das in den Regionen zu lösen und wo es nicht möglich ist, da eben Verlegungen zu realisieren.
Was muss jetzt getan werden? Was muss sich verändern, damit sich die Lage wieder beruhigt?
Ja, also verändern muss sich insbesondere die hohe Infektionsdichte in Sachsen. Das sehen wir ja schon, wenn wir eine hohe Infektionsdichte haben. Nach circa 2 bis 3 Wochen sind die Patienten dann, die besonders schwer erkranken, dann bei uns auf der Station. Wenn die Infektionsdichte gesenkt werden kann durch diesen Lockdown, deswegen begrüßen wir den auch ausdrücklich, dann würde sich die Lage, hoffen wir, stabilisieren oder eben dann auch senken, wenn die Patientenzahlen sich senken würden, das wird uns schon sehr helfen. Was wir auch benötigen, ist, dass die Krankenhäuser, die jetzt besonders betroffen sind, dass die eben auch zum Beispiel Freihaltepauschalen bekämen. Das sind insbesondere auch kleine Häuser. Bei uns sind auch viele kleine Häuser da auf dem Land, die ganz viele Covid-19-Patienten behandeln. Und da hat der Bundesgesetzgeber denen bis jetzt noch keine Freihaltepauschalen da entsprechend zugewiesen. Also da brauchen wir auch eine Bewegung im Bund, um eine bessere Liquiditätssicherung der Krankenhäuser zu erreichen.
Über die Situation in sächsischen Krankenhäusern habe ich gesprochen mit Friedrich München von der Krankenhausgesellschaft Sachsen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Der Nationalsozialismus sei nur ein Vogelschiss in 1000 Jahren deutscher Geschichte. Mit dieser Aussage empörte AfD-Chef Alexander Gauland bundesweit. Der Vorwurf, damit relativiere er den Holocaust und die Nazi-Diktatur. Von der Aussage hat sich Gauland mittlerweile distanziert, doch was bleibt, ist der Eindruck der bewussten Provokation. Eine qualitative Studie im Auftrag von SWR und Deutschlandradio hat nun untersucht, wie sich die Debattenkultur durch die AfD tatsächlich verändert hat. Am Beispiel des baden-württembergischen Landtags. Durchgeführt hat die Studie Heidrun Kemper. Die Germanistikprofessorin forscht am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim, seit langem zur Sprache der Rechten und Sprache im Wandel der Zeit. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen und gefragt, Frau Kemper, wie sind Sie darauf gekommen, ausgerechnet die AfD und die Veränderung der Debattenkultur durch die AfD zu untersuchen?
Die Beobachtung, dass die AfD insgesamt den Sprachgebrauch in der Politik verändert hat, können wir ja schon seit längerer Zeit machen. Und da ich in Baden-Württemberg wohne, fand ich es ein interessantes und naheliegendes Thema, jetzt sozusagen mal weniger auf den Wortschatz zu schauen, sondern auf das kommunikative und interaktive Verhalten dieser Partei eben im baden-württembergischen Landtag.
Dann schauen wir doch mal konkret darauf. Wie hat sich denn die Debattenkultur verändert?
Die Veränderung als solche können wir natürlich eher bei den anderen Fraktionen feststellen, weil dafür haben wir Vergleiche mit der vorhergehenden Wahlperiode. Diesen Vergleich haben wir in Bezug auf AfD nicht, aber wir können sagen, was sie sozusagen hineingebracht hat ins Parlament, nämlich sehr konfrontative Interaktionsformen, Also konfrontativ geht es in allen Parlamenten zu, aber eben die Intensivierung, also so ein Satz wie, ich bin nicht hier, um brav zu sein, oder es wird für Sie ungemütlich, das sind zwei Sätze von Meuthen. Das sind so angekündigte Aggressionsbereitschaften, die dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Was sich auch verändert hat in diesem Zusammenhang, ist eben das Beleidigungs- und Aggressionspotenzial. Und was sich generell feststellen lässt, ist, dass eben Regelverstöße fast usuell geworden sind seitens der AfD und damit versucht wird, das Parlament zu delegitimieren. Hier kann man durch auch quantitative Vergleiche tatsächlich eben auch Veränderungen feststellen. Also zum Beispiel wird das Wort Ordnungsruf verwendet oder wird auf die Geschäftsordnung verwiesen, häufiger als in den Wahlperioden zuvor.
Also Sie haben jetzt vor allen Dingen formelle Veränderungen herausgestellt. Gibt es auch inhaltliche Veränderungen?
Ja, thematische Veränderungen sind auf drei Ebenen feststellbar. Zum einen wird sehr viel häufiger über Demokratie gesprochen. Und hier ist auch auffallend, dass zum Beispiel ein sehr eklatanter Anstieg der Selbstbezeichnung Demokrat oder Bezeichnung anderer Personen als Demokrat vorkommen und insbesondere Formen wie Antidemokrat, Nichtdemokrat oder Scheindemokrat. Ein weiteres Thema ist Antisemitismus. In dieser Weise wie in der laufenden Wahlperiode ist Antisemitismus nie thematisiert worden. Also auch hier kann man das quantitativ nachweisen. In der jetzt laufenden Legislatur 527 Mal, in der vorherigen nur 15 Mal, also ein 35-facher Anstieg. Und das Thema Nationalsozialismus. Über dieses Thema erfahren wir einiges, wenn wir die Zwischenrufe uns vor allen Dingen anschauen. Die AfD ist sehr fleißig, was Zwischenrufe angeht. Und hier spielt das Thema Nationalsozialismus deshalb eine Rolle, weil die AfD-Abgeordneten sehr häufig den anderen Landtagsabgeordneten der anderen Fraktionen zum Beispiel Nazi-Methoden vorwerfen oder sie sind, Goebbels hätte seine Freude an ihnen oder Stürmer, sie passen zum Stürmerstil und so weiter. Und natürlich ist das auch ein Gegenstand, dem die AfD sich als Vorwurf gegenüber sieht. Denn im Zusammenhang mit dem Thema Antisemitismus kommt ja dieses Thema Nationalsozialismus auch wieder in den Blick und damit ist eben die AfD konfrontiert.
Sie sagen es, die AfD wird konfrontiert. AfD-Fraktionschef Bernd Gögel hat selbst gesagt,
es hat sich in der Form vielleicht verändert, dass die Debatten etwas hitziger und zugespitzter sind, als das vielleicht in den Jahren zuvor der Fall war. Das hat sich verändert. Die AfD ist hier hörbar geworden im Parlament und ich denke, das tut aber einer Demokratie gut.
Stimmen Sie dazu?
Dem stimme ich in keiner Weise zu, denn das, was hier in dem Zitat behauptet wird, hat mit Demokratie gar nichts zu tun. Ja, denn das, was die AfD aus meiner Sicht tut, ist die Verletzung von Regeln. Und das dann mit Belebung von Debattenkultur zu bezeichnen, das halte ich nicht für adäquat. Es geht darum, dass man in einem Parlament sachbezogen diskutiert, dass man in einem Parlament dem Hohen Haus angemessen redet. Und zwar eben so, und das ist eine kommunikative Regel, so, dass man mit Anstand miteinander immer noch reden kann. Aber wenn diese Beleidigungen stattfinden, auch natürlich seitens der AfD an die anderen Fraktionen oder wenn eben solche überzogenen Formulierungen vorkommen, ja, ich habe Goebbels und Stürmer Zitate gebracht, dann nimmt das die Basis einer Kommunikation generell. Und insofern hat das mit Demokratie gar nichts zu tun.
Sagt Heidrun Kemper vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Mehr Informationen zur Studie gibt es auf deutschlandfunk.de oder heute Abend in einem Hintergrund ab 18.40 Uhr.
Leben mit dem Virus.
Perspektiven in der Pandemie.
Für uns alle ist die derzeitige Situation in der Pandemie eine Herausforderung. In unserer Serie Leben mit dem Virus – Perspektiven in der Pandemie stellen wir Ihnen Menschen und Initiativen vor, die den Corona-Alltag erleichtern wollen und mit kreativen Ideen vorangehen. In Trier zum Beispiel hat die Ehrenamtsagentur das Projekt der Telefonengel auf die Beine gestellt. Es geht darum, vor allem alleinstehende Menschen der Generation Ü70 telefonisch zusammenzubringen. Als Teil der Risikogruppe gilt für Senioren und Seniorinnen nochmal strengere Eigenisolation und damit auch eine steigende Gefahr der Vereinsamung. Unsere Korrespondentin Anke Petermann hat mit einer lebensfrohen Rentnerin gesprochen, die den Telefonhörer in die Hand genommen hat gegen die Einsamkeit in Corona-Zeiten.
Angelika Schmid ist eine offene, lebhafte Frau. Die Ruheständlerin lebt allein, engagiert sich im Seniorenbeirat und geht leidenschaftlich gern ins Theater. Doch mit dem Teil-Lockdown schwanden die Möglichkeiten. Gleichaltrige Bekannte zogen sich Corona-bedingt zurück.
Ist alles weggebrochen. Ich bin eigentlich ein sehr sozialer Mensch und habe gern Gespräche.
So beschreibt Schmid sich selbst.
Aber wenn man mir meine sämtlichen sozialen Verbindungen wegnimmt, überspitzt formuliert, war ich unter Zwangsquarantäne ohne Anlass.
Von der Initiative Telefonengel erfuhr Schmid im Seniorenbeirat. Dort hatte die Studentin Pia Bizuga das Projekt der Ehrenamtsagentur Trier präsentiert. Als Koordinatorin bringt Bizuga alleinstehende Personen für Telefongespräche in sogenannten Tandems zusammen. Angelika Schmid.
Als sie das vorgestellt hat, hat mir das gleich gut gefallen. Dann habe ich mich angemeldet und dann sollte ich ein Formular ausfüllen.
Darin werden Hobbys und Interessen abgefragt. Das Formular habe sie zwar eher lückenhaft beantwortet, gibt Schmid zu, aber kurze Zeit später gibt ihr Koordinatorin Pia Bizuga Nummer und Vornamen einer Gleichaltrigen. Die ruft sie an.
Und dieses Gespräch war sehr erfrischend, sehr normal, so unkompliziert wie selten etwas. Das zweite Gespräch war auch wunderbar, so einzelne Fragen losgelassen, die dann also spontan als positiv gewertet wurden.
Wie Menschen ihr Leben gestalten und gesellschaftlichen Wandel wahrnehmen, interessiert Angelika Schmid. Eines der Bücher, das bei ihr im weißen Regal nahe der Sitzecke steht, heißt Gemeinwohlökonomie. Mit ihrer Tandempartnerin liegt sie da, sofern man das nach zwei etwa 20-minütigen Telefonaten sagen kann, auf einer Wellenlänge.
Das, was ich so angerührt habe, hat sie sofort, oh ja, das ist, interessiert mich alles sehr. Also wir waren beide immer begeistert, das ist wunderbar, dass wir uns so getroffen haben. Ich habe die Frau Bizuga angerufen, um ihr zu sagen, dass sie vermutlich intuitiv eine Entscheidung getroffen hat, die wirklich einfach eine Punktlandung war.
Der 26-jährigen Koordinatorin bescheinigen auch andere Teilnehmer einen sicheren Instinkt beim Zusammenbringen der Tandems. Pia Bizuga selbst freut sich, dass das Projekt so gut ankommt. Die Kontaktfrequenzen sind ganz unterschiedlich.
Das kann einmal pro Woche sein, das kann mehrmals pro Woche sein. Es gibt ein paar, die telefonieren jeden Tag miteinander.
Ohne das tägliche Miteinander schwatzen und lachen würde ihm was fehlen, sagt ein 83-jähriger Telefonengel. Der Erfolg des Trierer Projekts spricht sich herum. Die Nachfrage und das Netzwerk wachsen. Auch Berufstätige sind nicht geschützt vor Corona-bedingter Isolation, erklärt die Erziehungswissenschaftlerin Pia Bizuga.
Das hat nichts mit Einsamkeit zu tun und auch nicht mit Alter. Also es sind auch Personen dabei, die keine Senioren sind. Die jüngste ist 44.
Wenn das Projekt so ein Selbstläufer ist, zieht sich die Ehrenamtsagentur Trier dann zurück? Vorstand Andreas Schleimer schüttelt den Kopf.
Unsere Arbeit endet nicht bei der Vermittlung. Wir fragen auch, ob alles in Ordnung ist. Es ist auch absolut menschlich, dass es auch mal zwischen zwei nicht so passt und dann vermitteln wir neu. Aber im Grunde genommen können die selbstbestimmt schauen, was sich daraus entwickelt.
Seniorenbeirätin und Nutzerin Angelika Schmid sieht das Telefonprojekt auch als Experiment.
Kennenlernen von irgendwelchen Gesprächspartnern. Da ist man doch manchmal vorschnell in seinen Urteilen über das Erscheinungsbild oder wie auch immer. Und ich finde das nicht uninteressant, wenn man das mal über eine andere Auslese betreibt. Irgendwie spannend, ja.
Dennoch.
Man ist neugierig, mal live die Person zu erleben.
Irgendwann vielleicht Corona-verträglich, auf Abstand und draußen oder erst nach der Pandemie, das weiß Angelika Schmid noch nicht. Genauso wenig, ob ihr Tandem auf Dauer fährt.
Das ist möglich, ich kann es mir vorstellen. Ja.
Und wenn eine vom Tandem absteigt, lacht die Seniorin, dann muss man sich eben eine neue Partnerin suchen.
Mit diesem Beitrag von Anke Petermann aus Rheinland-Pfalz endet Deutschland heute am Montag. Hier folgt nach den Nachrichten Campus und Karriere. Dort erfahren Sie, welche Lockdown-Regeln beim Thema Schulen in den einzelnen Bundesländern gelten. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Antran. Haben Sie noch einen schönen Tag.